Kleeradio Wissen. Update.
Wenn Menschen kommen, aus rein wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel, dann müssen wir ihnen sagen, sie müssen auch wieder nach Hause. Und da müssen wir auch besser werden. Nicht alle haben ein Bleiberecht hier, sondern nur die, die wirklich Schutz brauchen.
Sie müssen auch wieder nach Hause. Das hat Angela Merkel gestern bei Anne Will gesagt. Freundlich klingt das, dieses nach Hause. Die Rede ist von Abschiebungen. Und das war heute auch Thema in Luxemburg, wo sich die EU-Innenminister getroffen haben. Die Flüchtlingskrise und die Organisation der Abschiebungen. Das ist unser Top-Thema heute. Ich bin Anneke Schäfer.
Update.
Die Bundeskanzlerin hat noch mal ganz deutlich gesagt:
Wir schaffen das. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
Aber damit heißt Merkel immer diejenigen Flüchtlinge willkommen, die Aussicht auf Asyl haben. Nicht die, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Die sollen nach Hause zurück.
Wir haben so viele, die sind abgelehnt. In einem rechtsstaatlichen Verfahren, noch bei Gericht überprüft. Abgelehnt und dann hat man gesagt, ihr müsst nach Hause. Und sie sind nicht nach Hause gegangen oder sie sind noch nicht nach Hause geschickt worden. Und dass das viele ärgert, da müssen wir auch besser werden.
Oft sind Abschiebungen beschlossen, doch sie werden nicht umgesetzt. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden knapp 8.200 Menschen tatsächlich aus Deutschland abgeschoben. Die Zahl der sogenannten Ausreisepflichtigen lag Ende August aber bei 190.000. Ein Großteil von ihnen ist geduldet, zum Beispiel weil die Menschen krank sind, keine Papiere haben oder die Behörden in der Heimat sie nicht wieder aufnehmen wollen. Laut der EU-Kommission haben im letzten Jahr weniger als 40% der Abgelehnten die EU auch wirklich verlassen. Wie das geändert werden kann, damit haben sich heute die Innenminister der EU beschäftigt. Sie nennen das Rückführung und glauben, wenn mehr Menschen zurückgeschickt werden, dann wirkt das abschreckend. Hier ist ein Überblick über einige der beschlossenen Maßnahmen. Abschiebehaft.
Wer abgeschoben wird, soll bis zur Rückreise in Haft kommen, damit er nicht untertaucht oder in ein anderes EU-Land flüchtet.
Datenbanken.
Einreiseverbote und Abschiebeentscheidungen sollen für alle EU-Staaten zugänglich sein, genauso wie die Fingerabdruckdatenbank.
Abschiebeflüge.
Bisher kümmern sich die einzelnen Länder um die Rückreise. In Zukunft soll das die Grenzschutzbehörde Frontex organisieren und finanzieren. Schnelle Eingreifteams helfen bei der Identifizierung.
Druck auf Heimatländer.
Die Länder, aus denen die Einwanderer kommen, sollen sich mehr bei der Wiederaufnahme ihrer Bürger engagieren. Die EU will Entwicklungshilfe als Druckmittel einsetzen.
Ersatzpässe.
Viele Menschen, die in die EU kommen, haben keinen Pass dabei. Dann ist nicht klar, ob sie auch wirklich aus dem Land kommen, das sie angeben. Die EU will für solche Fälle ein neues Reisedokument schaffen.
Freiwillige Ausreise.
Geplant sind gemeinsame Rückkehrprogramme der EU. Wer die EU verlässt, könnte in seiner Heimat zum Beispiel Starthilfe bekommen.
Laut dem Textentwurf will die EU für die Rücksendung von illegal Eingereisten bis zum Jahr 2020 mehr als 800 Millionen Euro ausgeben. Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière ist auch überzeugt davon, dass nicht alle bei uns bleiben können.
Wir können schutzbedürftigen Flüchtlingen nur dann Platz bieten und Unterstützung geben, wenn die nicht schutzbedürftigen gar nicht erst kommen oder schnell zurückgeführt werden.
Günter Burkhardt von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisiert die Pläne der EU.
Die europäische Flüchtlingspolitik ist gescheitert. Es gibt keinen Konsens für eine solidarische Flüchtlingsaufnahme in Europa. Deshalb einigt man sich auf Abschiebungen und Abschottung an den Außengrenzen. Die große Gefahr ist, dass Menschen zurückgeschoben werden, die Schutz brauchen.
Bei dem Treffen der EU-Innenminister ging es auch wieder um die Verteilung der Flüchtlinge. Gerade hat ein weiteres Treffen in Luxemburg angefangen. Jetzt sind auch die Außenminister dabei und Vertreter der Balkanländer, der Türkei, Jordanien und Libanon. Alles Länder, aus denen viele Flüchtlinge kommen. Besprochen werden die Fluchtrouten und welche Länder als sichere Herkunftsländer eingestuft werden können. Neuerdings wird das auch für die Türkei diskutiert.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Abschiebepläne der EU sorgen für Diskussionen. Auf Zeit.de findet Sobodi, die Initiative ist sehr zu begrüßen, klingt für mich aber sehr bürokratisch. Die beste Maßnahme wäre, illegale Flüchtlinge bereits an der Grenze abzuweisen. Und das gilt für alle, die Deutschland auf dem Landweg erreichen. Auf tagesschau.de schreibt Nutzer Beholder, es wird Zeit, dass man sich von einer übertriebenen deutschen Political Correctness verabschiedet und sich mit gesundem Menschenverstand zügig einer rationalen, humanen Lösung widmet. Wenn Staaten wie die Schweiz innerhalb von 48 Stunden entscheiden und abschieben können, dann muss das in einem ähnlich kurzen Zeitfenster auch in Deutschland zu realisieren sein. Auch das Interview mit Kanzlerin Angela Merkel in der ARD wird diskutiert. Viele äußern sich kritisch. Auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks meint Martin Pauster: Schlaf weiter, Angela, träum schön, die rosarote Sonnenbrille steht dir wirklich gut. Positiv dagegen bewertet Felix Schürmann das Interview auf Facebook. Ich bin froh, Frau Merkel als Bundeskanzlerin zu haben. Die Situation als Ganzes ist nichts zum Jubeln, aber zum freundlich mit den Asylbewerbern umgehen, zum Mithelfen und für die Politik zum Regeln und Steuern. Möglichst sachlich. Und genau das kann Frau Merkel.
Was sonst noch wichtig war?
Die NATO kritisiert die Luftangriffe, die Russland gerade in Syrien fliegt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland bei einem Verteidigungsministertreffen vor allem deswegen gerügt, weil Kampfflugzeuge unerlaubt in türkischen Luftraum eingedrungen waren. Stoltenberg hat damit gedroht, NATO-Soldaten in der Türkei zu stationieren. Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon:
Russia is making a very serious situation in Syria much more dangerous.
Er findet, Russland macht eine ohnehin schon ernste Situation noch gefährlicher. Russland hat auch heute wieder Ziele in Syrien bombardiert, in einer Region, die von verschiedenen Rebellengruppen kontrolliert wird. Die Terrormiliz IS ist dort nicht aktiv. Der Weltfußballverband FIFA hat seinen Präsidenten Josef Blatter vorübergehend suspendiert. Grund sind die Korruptionsskandale. Ebenfalls suspendiert wurden der UEFA-Präsident Michel Platini, der FIFA-Generalsekretär Jerome Walk und ein ehemaliger FIFA-Vizepräsident. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach reagiert entsetzt.
Der absolute Super-GAU, dass wir an der wichtigsten Stelle des Weltfußballs nun eine Führungslosigkeit haben. Die Zukunft kann natürlich nur gestaltet werden ohne Sepp Blatter.
Unter Blatter hatte es innerhalb der FIFA viele Skandale gegeben. Unter anderem sollen Bestechungsgelder geflossen sein. Viele FIFA-Funktionäre wurden schon verhaftet. Blatter war von der FIFA bisher immer geschützt worden. Blatter selbst meint, dass die FIFA ihn zu Unrecht gesperrt hat. Seine Anwälte teilten mit, er sei enttäuscht, dass er sich nicht selbst zu den Vorwürfen habe äußern dürfen. Und er könne beweisen, dass er nichts mit Fehlern oder Verbrechen zu tun habe. Bei VW hat es heute eine Razzia gegeben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Unterlagen und Datenträger beschlagnahmen lassen in der Volkswagen-Zentrale in Wolfsburg und an anderen Standorten. Die Staatsanwaltschaft will herausfinden, wer an der Manipulation von Abgaswerten beteiligt war. VW hatte die Werte geschönt. Aufgedeckt wurde der Fall in den USA. Dort hat der US-Chef von VW heute vor dem Kongress ausgesagt und um Entschuldigung gebeten. Vor ungefähr einem Monat hörten sich Michael Horns Worte so an:
Our company was dishonest. And in my German words, we have totally screwed up.
Wir waren unehrlich und haben total versagt. Wer Schwedisch lernen will, der kann sich gerade Tag für Tag die Bekanntgabe der Nobelpreisgewinner anhören. Heute gab es den Literaturnobelpreis. Ein Bericht von Bernd Großheim.
Svetlana Alexejewitsch lebt in Minsk, der Hauptstadt Weißrusslands. Sie darf dort nicht auftreten. Ihre Literatur missfällt den Mächtigen um Präsident Lukaschenko und sie wird in ihrem Heimatland nicht veröffentlicht. Viele ihrer Bücher beschäftigen sich mit dem Thema Krieg, beispielsweise mit dem der Sowjetunion in Afghanistan. Zinkjungen heißt das Buch, weil die toten Soldaten in Zinksärgen in die Heimat zurückkamen. Alexejewitsch hatte mehr als 500 Afghanistan-Veteranen und Mütter von Gefallenen befragt. Andere Themen ihrer Romane sind die Katastrophe von Tschernobyl oder die Aufarbeitung der Stalinzeit. Alexejewitsch hat eine typisch sowjetische Biografie, geboren 1948 in der Ukraine, nach dem Ausscheiden des Vaters aus der Sowjetarmee Umzug auf ein Dorf nach Weißrussland. Svetlana wird später Journalistin, arbeitet als Lehrerin, veröffentlicht Essays, Kurzgeschichten und Romane.
Was noch wichtig wird:
Morgen wird bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis bekommt. Viele spekulieren, ob es Angela Merkel wird. Bei Anne Will reagierte sie fast gereizt.
Naja, Freitag wird es entschieden.
Ja, die Diskussion, die bedrückt mich fast. Schauen Sie, ich habe wirklich.
Interessiert Sie gern?
Wir haben die ganze Zeit gesprochen, was ich zu tun habe. Und da können Sie mir glauben, dass ich jetzt wirklich beschäftigt bin. Und zwar mit Hochdruck, wie man ja auch sieht.
Morgen um 11 wissen wir mehr. Heute Abend spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Irland. Um sich für die EM nächstes Jahr in Frankreich zu qualifizieren, reicht ein Unentschieden. Anpfiff ist in Dublin um 20.45 Uhr zu sehen bei RTL.
Und sonst in der Welt?
Um zu verhindern, dass im Parlament ein Gesetz verabschiedet wird, hat sich die Opposition im Kosovo etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Oppositionsmitglieder haben während der Sitzung einfach Tränengas versprüht. Geholfen hat ihnen das nicht, das Gesetz wurde trotzdem verabschiedet. Es sieht vor, dass die serbische Minderheit im Land Gemeindeverbände gründen darf, um ihre Interessen zu stärken. Die Opposition im kosovarischen Parlament befürchtet aber, dass die serbische Minderheit dadurch einen Raum erhält, in dem die albanisch geführte Regierung des Kosovo nichts zu sagen hat. Der Fußballstar Lionel Messi muss sich in Spanien wegen Steuerbetrugs verantworten. Er und sein Vater sollen mehr als 4 Millionen Euro Steuern unterschlagen haben, mithilfe von Briefkastenfirmen in Belize und Uruguay. Sollte Messi schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu 22 Monate Haft oder eine Geldstrafe. Er selbst hatte gesagt, er wisse nichts von Steuerbetrug. Sein Vater hatte die Schuld auf sich genommen. Die Staatsanwaltschaft wollte eigentlich nur gegen Messis Vater ermitteln. Jetzt muss der argentinische Fußballprofi vom FC Barcelona, aber auch auf die Anklagebank. Bangladesch hat ein massives Rattenproblem. Um der Plage Herr zu werden, hat die Regierung einen Wettbewerb ausgerufen, in dem am Ende der zum Rattenfängerkönig gekürt wird, der die meisten Nager getötet hat. Den Titel hat jetzt ein Bauer erhalten, der innerhalb eines Jahres mehr als 160.000 Ratten platt gemacht hat. Als Belohnung gab es umgerechnet noch knapp 230 Euro dazu. Die 160.000 Ratten hat er allerdings nicht alleine getötet, sondern mit Hilfe von Frauen, die die Tiere auf Reis- und Weizenfeldern aufgespürt haben. Zum Beweis haben sie die abgeschnittenen Schwänze der Ratten an die Landwirtschaftsbehörde geschickt. Nach offiziellen Schätzungen fressen Ratten in Bangladesch jedes Jahr rund 2 Millionen Tonnen Nahrungsmittel auf.
Wissensnachrichten. Es gehört zu den schönsten Sachen, die man im Urlaub machen kann. Taucherbrille aufziehen, Schnorchel in den Mund und abtauchen in die Unterwasserwelt eines Korallenriffs. Forscher aus den USA warnen jetzt davor, dass es damit in vielen Teilen der Welt bald vorbei sein könnte. Immer mehr Korallen sterben, weil sich die Ozeane erwärmen. Tobias Jopke aus den Wissensnachrichten. Wie ernst ist die Warnung der Forscher?
Ja, die ist sehr ernst. Weltweit haben Ozeanforscher schon zweimal ein Korallensterben in großem Ausmaß festgestellt. Das erste Mal war 1998, das zweite Mal 2010. Das waren beides sehr warme Jahre. Jetzt heißt es von den Ozeanforschern, 2015, also dieses Jahr, hat es zum dritten Mal ein großes Korallensterben gegeben. Dadurch könnte eine Fläche mit Korallenriffen von mehr als 4000 Quadratkilometern verschwinden. Betroffen sind zum Beispiel die Küste Floridas und die Karibik. Als nächstes könnte der Indische Ozean und der Südostpazifik dran sein.
Aber wie kommt es, dass jetzt schon wieder so viele Korallen sterben? Liegt das am Klimawandel und wieder an uns Menschen?
Ja, es gibt mehrere Faktoren. Auf jeden Fall die Erderwärmung, die durch Treibhausgase, die wir ausstoßen, befördert wird. Dann veränderte Strömungen im Pazifik, die Wassertemperatur steigen lassen, zum Beispiel durch das berüchtigte Wetterphänomen El Niño. Und für zusätzlichen Stress der Korallen sorgen noch Müll oder Abwasser in den Ozeanen.
Korallenriffe sind ja richtige Biotope, kleine Ökosysteme. Was macht sie überhaupt so verletzlich?
Ja, Korallen sind ja winzige Kreaturen, die so ein steiniges Gerüst aufbauen. An sich sind sie also ziemlich grau. Was sie so schön bunt macht, das sind die vielen Algen, mit denen sie in einer Symbiose zusammenleben. Und wenn die Korallen aber unter Stress stehen, dann schmeißen sie die bunten Algen quasi einfach raus. Das Problem ist, dass sie dadurch ihre größte Nahrungsquelle verlieren und anfälliger für Krankheiten werden. Wenn sie sterben, dann bröckelt das Riff nach und nach ab. Und das bedroht den Lebensraum vieler Fische und anderer Meerestiere.
Vom Wasser aus gehen wir jetzt tiefer und schauen auf das Innerste, ins Herz der Erde. Britische Forscher können jetzt nämlich ungefähr eingrenzen, wann der feste Kern der Erde entstanden ist.
Ja, das Innere unserer Erde war ja ganz am Anfang mal komplett flüssig. Irgendwann hat sich die Erde aber langsam abgekühlt und ganz in der Mitte des flüssigen Eisens entstand ein fester Kern, also so eine kleine Eisenkugel. Unklar ist aber, wann genau das passiert ist. Und diesen Zeitraum können Forscher von der Uni Liverpool in Großbritannien jetzt näher eingrenzen. Sie sagen, der Erdkern erstarrte vor rund 1,3 Milliarden Jahren, also etwa 3 Milliarden Jahre, nachdem unser Planet entstanden ist.
Imposante Zahlen, aber warum ist das überhaupt interessant zu wissen? Was hat das mit dem Leben hier auf der Erde zu tun?
Man geht davon aus, dass in dem Moment, als der innerste Erdkern zu einer Eisenkugel geworden ist, auch die Voraussetzung für ein starkes Magnetfeld geschaffen wurde. Und das beschützt uns heute. Die Forscher haben also mehr als 300 Steinproben aus unterschiedlichen Erdzeitaltern verglichen. Sie haben deren Magnetisierung untersucht, geschaut, ob sie irgendwann plötzlich ansteigt. Und diesen Anstieg, den fanden sie bei 1,3 Milliarden altem Vulkangestein. Und das war für sie ein untrügliches Zeichen, dass es seitdem das starke Magnetfeld gibt, das unser Leben möglich macht. lächerlich macht.
Und dann gibt's noch einen Rat von einem Freiburger Forscher an Eltern von Kindern, die ständig irgendwas glotzen. Mehr Spielplatz, weniger Smartphone.
Der Forscher hat auf der Jahrestagung der Augenärzte in Berlin davor gewarnt, dass zu viel künstliches Licht durch Smartphones und Tablets die Netzhaut schädigen kann. Vor allem bei Kindern. Bei denen ist die Linse noch besonders lichtdurchlässig. Und durch das spezielle Licht der Displays kann sich das Auge falsch entwickeln und die Netzhaut geschädigt werden. Aber auch Erwachsene mit einer Kunstlinse, wie sie etwa nach der Krankheit grauer Star eingesetzt wird, sind betroffen. Die Linsen schützen, anders als natürliche Linsen, kaum vor dem schädlichen Licht. Und Augenärzte beobachten, dass immer mehr Menschen wohl auch durch die Smartphone-Nutzung kurzsichtig werden. Auch hier in Deutschland ist die Tendenz steigend.
Wetter. Es bleibt wolkig, auch am Abend und in der Nacht. Hier und da kann es auch regnen, nur im Südwesten bleibt es trocken. Morgen wird es zumindest in der Mitte Deutschlands und im Südwesten etwas schöner. Im Osten kommt weiter Regen runter, das Ganze bei 10 bis 18 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.